Einen schönen guten Morgen miteinander. Ich hoffe, es geht euch gut. Super. Wir kommen heute zum Abschluss des Epheserbriefs. Ich möchte kurz einen Rückblick geben, was wir alles aus dieser Schatzkammer gemeinsam betrachtet haben. Begonnen haben wir mit dem Thema Reich gemacht durch Jesus Christus. Ich hoffe, dass es dir bewusst geworden ist, was du alles bekommen hast durch Jesus Christus, wie reich gemacht wir wurden. Das zieht sich nämlich durch den ganzen Epheserbrief. Wir haben gesehen, wie schön es ist, versöhnt mit Gott und miteinander zu leben. Dies ist möglich, weil wir mit Christus vereint sind und so die Liebe Gottes erfahren haben. Und wie Millionäre nicht wie Bettler leben können. Dazu müssen wir unsere Gedanken erneuern. Wir haben von Paulus gelernt, konstruktiv mit Konflikten und Meinungsverschiedenheiten umzugehen. Dazu brauchen wir nicht Wissen, sondern Offenbarung über das Wort Gottes. Dies lässt die Gemeinde zusammenhalten und wachsen. Dann haben wir weiter gesehen, dass unsere Zunge entweder Brandstifter für etwas Gutes oder Schlechtes sein kann oder Träger des Segens, Auslöser des Segens. Dann haben wir gelernt, dass wir die Zeit auskaufen sollen. Und dabei hilft es zu sehen, wie Gott die Dinge sieht. Wir haben betrachtet, welch Segen die gegenseitige Unterordnung bringt. Und wir wurden ausgerüstet mit geistlicher Stärke, indem wir die Waffenrüstung Gottes betrachtet haben, verstehen und sie auch anziehen und aneignen. Zum Beispiel den Panzer der Gerechtigkeit, den Helm des Heils, das Schild des Glaubens, den Schwert des Geistes. Unsere Füße sollen gestiefelt sein mit der Bereitschaft, das Evangelium weiterzutragen. Das alles, eingebettet in ein Gebetsleben, bringt uns unweigerlich den Sieg. Wie auch immer dieser Sieg aussehen macht. Wir Menschen haben manchmal eine eigene Vorstellung vom Sieg. Übrigens, das sind alles Themen, die habe ich von der Homepage abgekopiert. Das haben wir alles wirklich so angeschaut. Und wenn ihr euch nicht erinnern könnt, dann hört es euch wieder mal an. Es ist gut, wenn wir das uns wirklich aneignen. Paulus schließt diesen Brief, wie alle Briefe, mit einem Segenswunsch. Und ich habe diesen herausgepickt. Den Abschluss, Vers 21 und 22 im Epheser 6, dort heißt es, ihr sollt aber auch etwas über mich erfahren, damit ihr wisst, wie es mit mir steht. Tychikus, der geliebte Bruder und treue Mitstreiter im Dienst des Herrn, wird euch alles erzählen. Deshalb habe ich ihn auch zu euch geschickt, damit ihr erfahrt, wie es um uns steht und damit er euch ermutigen kann. Zur Erinnerung, wo schrieb Paulus diesen Brief? Aus dem Gefängnis in Rom. Hier ein kleiner Einschub als Botschafterin der verfolgten Christen. Tychikus hat genau das gemacht, was im Hebräer 13,3 steht. Dort steht nämlich, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil. Als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Das ist eine Aufforderung aus eben dem Hebräer. Tychikus kannte sie noch nicht, aber wir kennen sie und ich möchte euch ermutigen, denkt in euren Gebeten immer wieder auch an unsere verfolgten Geschwister, die zum Beispiel keine Arbeit bekommen, weil sie Christen sind. Die Kinder nicht zur Schule schicken dürfen, die nicht mal Wasser holen dürfen am Dorfbrunnen, weil es verunreinigt wird durch sie, die gefoltert werden. Es gibt Menschen, die sind schon ein halbes Leben im Gefängnis, weil sie an diesem Jesus festhalten. Beten wir für sie. Ich möchte sehr warm das empfehlen, das ist ein Gebetskalender vom Open Doors. Da hat es jeden Tag ein Thema oder ein Land oder eine Person. Mir persönlich ist das richtig zum Segen geworden. Wenn wir für unsere Geschwister beten, das tut auch uns wohl, wenn wir uns ein bisschen vor Augen halten, was die durchmachen. Aber das eben nur so nebenbei. Als Botschafterin muss ich ja da immer mal wieder etwas sagen. He? Also zurück zu Tychikus und Paulus. Paulus schickte dann diesen Tychikus zu den Ephesern mit dem Brief und damit er sie ermutige und ihnen berichte, wie es dem Paulus geht. Was Tychikus genau über das Ergehen von Paulus sagte, wissen wir nicht. Wir lernen aber daraus, dass es Paulus wichtig war, dass die Epheser informiert sind, wie es ihm geht. Das spricht von einer Vertrautheit, von einer Verbundenheit, von einem Miteinander der Geschwister. Es ist doch so schön, wenn wir uns bewusst sind, dass wir eine Familie sind, dass wir zusammengehören, dass wir verbunden sind durch Jesus. Mir geht es heute vielleicht ein bisschen in Anlehnung an die Jahreslosung darum, den Tychikus etwas genauer zu betrachten. Sicherlich habt ihr den Namen schon x-mal gelesen in der Bibel, aber irgendwie hat er es trotzdem nicht geschafft, unter die Bibelfavoriten zu kommen. Du bist ein Gott, der mich sieht, ist die Jahreslosung vom 23. Gott sieht auch die Nobodies der Bibel und die Nobodies der Gemeinde heute. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Er sieht, wenn jemand in Not ist. Er sieht, wenn Brüder einander dienen. Er braucht nicht nur die Paulusse, die Briefe schreiben. Er braucht auch die Tychikusse, die nahe sind oder dann die Briefe überbringen. Tychikus überbrachte nicht nur einfach Information. Allein dafür wäre ja schon Zuverlässigkeit nötig gewesen. Aber er hatte noch einen Auftrag, die Herzen der Epheser zu ermutigen. Wir haben es gelesen, deshalb habe ich ihn auch zu euch geschickt, damit ihr erfahrt, wie es um uns steht und er euch ermutigen kann. Das ist ein Dienst an den Herzen. Wir lesen nichts davon, dass Tychikus eine besondere Gabe hatte, dass er gut predigen konnte oder irgendetwas. Aber er hatte die Aufgabe und die Fähigkeit, Menschen zu ermutigen. Und diese Aufgabe und Fähigkeit haben wir alle. Wir alle können einander ermutigen auf dem Weg mit Jesus. Das geschieht manchmal ganz einfach. Durch ein nettes Wort, eine aufmunternde Geste, irgendetwas. Wir können einander stärken. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wer war denn dieser Tychikus eigentlich? Mal ganz ehrlich, wer kennt ihn? Eben, der ist so ein Unbekannter und doch war er total wichtig. Tychikus wird nämlich sogar 5-mal im Neuen Testament erwähnt. Das erste Mal in der Apostelgeschichte, Kapitel 20. Paulus war 3 Monate in Griechenland gewesen und dann wollte er mit einem Schiff nach Syrien reisen. Hat aber herausgefunden, dass die Juden einen Anschlag auf ihn planten und deshalb hat er sich entschlossen, nicht das Schiff zu nehmen, sondern über dem Landweg nach Syrien zu gelangen. Und dann lesen wir im Vers 4 im Kapitel 20. Auf dieser Reise begleiteten ihn 7 Vertreter der Gemeinden. Aus Beröa, Sopater, der Sohn von Pyrrhus, aus Thessalonich, Aristarch und Sekundus, aus Derbe Gaius, weiter Timotheus und schließlich aus der Provinz Asien Tychikus und Trophimus. Also wie man die Namen genau betont, weiß ich nicht. Tychikus stammte also aus der damaligen Provinz Asien, heutigem Türkei. Und er hat zusammen mit den anderen Brüdern den Paulus begleitet auf dieser Missionsreise. Tychikus war also mehr als ein Briefträger. Er war ein persönlicher Begleiter oder Assistent des Paulus. Sie waren Vertraute. Wir lesen auch im Kolosserbrief, da steht nämlich, alle meine Angelegenheiten wird euch Tychikus, mein geliebter Bruder und treuer Diener und Mitsklave im Herrn bekannt geben. Denn gerade zu dem Zweck, dass ihr die Dinge erfahrt, die uns betreffen, und damit er euch, eure Herzen tröste, sende ich ihn zu euch. Kolosser 4,7. So ähnlich steht es auch im Timotheus- und im Titusbrief. Ich habe gelesen, dass diese ganzen Reisen und Besuche der Gemeinden über 10 Jahre dauerte. Also Tychikus war nicht mal so ein Strohfeuer, schnell mal etwas Gutes zu tun und dann ist die Luft draußen. Nein, es war ihm eine Herzenssache. Er begleitete diesen Paulus. Sein Dienst und seine Treue währten über Jahre. Paulus sagt eben hier im Epheser 6, 21, dass der Tychikus ein treuer Mitarbeiter war. Ein treuer Diener. Aber nicht im Sinn von einem Sklaven. Er war treu. Er hat das mit im Herzen mitgetragen. Er diente dem Paulus und er diente vor allem dem Jesus. Weil er das auf dem Herzen hatte, weil er das mitgetragen hat, weil er eine Vision hatte für die Dinge, die der Paulus tut. Das Wort Diener finde ich bemerkenswert. An anderer Stelle wird er auch Mitknecht bezeichnet oder Sklave des Herrn. Das spricht für mich von Demut, von Hingabe. Also Tychikus war nicht nur einfach so dem Paulus sein, gisch mir, hasch mir, hol mir langer. Ich weiß nicht, sagt man das auch hier im Wallis. Gib mir, hol mir, bring mir, lang mir mal das. Er war ein Mitarbeiter des Paulus. Er hat es im Herzen getragen. Und ich finde das so schön, der Segen, der da drauf liegt, gemeinsam im Dienst zu stehen für unseren König. Welch Segen liegt darauf? Das sind jetzt nicht unbedingt hervorragende Fähigkeiten oder Gaben ausschlaggebend. Beim Tychikus war es wohl einfach die Treue und die Herzenshaltung. Und das sucht der Herr heute auch noch. Wir sollen im Blick auf ihm unsere Leben ihm hingeben, ihm dienen, einander dienen. Wie gesagt, Gott braucht nicht nur Paulus, er sucht auch Tychikusse. Menschen, die sich einfach hingeben. Die Bedeutung des Namens Tychikus fand ich auch noch interessant, das heißt der Glückliche. Welch schöner Name. Also ich würde meinen Sohn jetzt nicht gerade so nennen, aber ich finde die Bedeutung sehr schön. Der Glückliche. Ich denke, das war auch, Nomen ist Omen, oder? Das war auch Tatsache. Tychikus war glücklich im Dienen. Auch ohne, dass er eine große Plattform hatte oder Ansehen bekam. Er diente und war glücklich dabei. Ihm verdanken wir die wunderbaren Worte, die wir jetzt über die Wochen oder Monate gehört haben von Paulus. Wenn der Tychikus nicht gewesen wäre, dann würden wir die Worte auch nicht hören. Natürlich, Gott hätte immer wieder einen anderen Weg gefunden. Aber ich meine jetzt nur, es braucht Menschen, die das mittragen. Es braucht so Briefträger. Es braucht Leute, die diese Botschaft weiterbringen, auch wenn sie sie nicht selber geschrieben haben. Leute, die im Hintergrund dienen, die im Hintergrund die Botschaft weitergeben. Die beste Botschaft aller Zeiten. Jeden von uns kann diese Botschaft weitergeben. Weil wir haben sie. Wollen wir treu sein, auch da, wo uns niemand sieht. Da, wo wir vergessen sind. Niemand von euch kannte den Tychikus. Und doch haben wir die Worte von ihm. Also die Worte von ihm. Er hat sie überbracht. Hey, und das gibt Leute da draußen, die warten auf unsere Worte. Bringen wir diese Worte, die beste Botschaft aller Zeiten, ihnen. Lassen wir uns von dem Tychikus ermutigen und auch herausfordern, unserem Gott und unseren Geschwistern zu dienen, egal wo und wie. Wie gesagt, es braucht dazu nicht große Fähigkeiten, es braucht dazu mal ein liebes Wort, eine nette Geste, ein Telefon, was auch immer. Worte der Ermutigung, genau, die vom Herz zu Herz geben, eben diese Liebe, die aktiv wird, wie der Paulus geschrieben hat, die Liebe Gottes treibt mich. Wenn wir diese Liebe erfahren, dann sollte sie überfließen, dann sollte sie weiterfließen. Ich habe gedacht, es wäre auch wieder mal gut, einige Bekenntnisse gemeinsam auszusprechen. Denn ich glaube an die Macht der Worte. Nachher feiern wir ja noch das Abendmahl und dazu möchte ich dann auch noch ein bisschen weiter ausholen als gewöhnlich. Aber zuerst wollen wir gemeinsam bekennen. Genau. Du bist der Gott, der mich sieht. Ich bin nicht länger fremd und heimatslos. ich gehöre jetzt als vollberechtigter Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Ich lobe Gott. Nicht? Nein? Wo ist denn das? Ich lobe Gott, kannst du das mal? Ich lobe Gott, den Vater von Jesus Christus, meinem Herrn, der mich durch Christus mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Dann noch eines. Ich halte unbeirrt am Glauben fest und lasse mich durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Ich setze mich unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Denn ich weiß, dass das, was ich für den Herrn tue, nicht vergeblich ist. Amen. Genau, das ist in Anlehnung vom 1. Korinther 15, 58. Wir setzen uns ein für die Dinge, die ewig sind. Wir bauen uns nicht hier unser Reich. Wir bauen ein ewiges Reich und wir wollen, dass noch ganz viele Menschen zu diesem König kommen, diesen König erleben. Wo auf dieser Welt sollten sie Frieden finden, wenn nicht bei Jesus? Die Welt lechzt nach dieser wunderbaren Botschaft. Darum wollen wir uns unermüdlich einsetzen, dass dieser wunderbare Jesus bekannt wird. Und nun wollen wir gemeinsam dieses Abendmahl auch feiern. Das ist nicht einfach eine Tradition. Jesus hat das nicht eingesetzt, dass wir immer mal wieder irgendwie ein bisschen was zu tun haben mit Brotschneiden und was macht jemand der Robi so lieb, auch unbeachtet, was wirklich wunderbar ist. Wir danken ihm, Robi, dass du da so treu bist. Da liegt Kraft drin. Ich möchte den bekannten Text aus 1. Korinther 11, die Verse 23 bis 32 aus der NGÜ lesen. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden in der Nacht, in der er verraten wurde. Nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem er gegessen hatte, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, versiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Soweit aus dem 1. Korinther 11. Das sind eigentlich auch recht harte Worte. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. 1. Korinther 11, 29. Krass. Das ist total krass, finde ich. Es ist also möglich, das Brot und den Wein zu nehmen, dass es uns eher schadet als nützt. Wie ist das möglich? Indem wir uns nicht vor Augen halten, was wir genau da machen, was Jesus mit dem allem für uns erworben hat. Indem wir es einfach so larifari nehmen, aus Gewohnheit. Aber wenn wir uns das vor Augen halten, im Umkehrschluss, dann ist es ein Riesensegen. Ich möchte heute Morgen euch ermutigen, dass wir das ganz bewusst machen, dass wir uns ganz bewusst vor Augen halten, was Jesus dann wirklich für uns erworben hat. Oh nein, Entschuldigung, habe ich doch kalifariert. Das Abendmahl ist ein Dankensmahl. Petrus hat geschrieben, nein, jetzt bin ich noch nicht, kannst du mal Christus? Christus hat für euch gelitten und euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfung reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was von Gott richtig ist. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Früher seid ihr umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Aber jetzt habt ihr zu eurem Hirten zurückgefunden, zu Christus, der euch auf dem rechten Weg führt und schützt. 1. Petrus 2, 21 bis 25. Ich kann nur von mir reden. Ich bin umhergeirrt wie ein Schaf, das den Weg nicht kannte. Aber dann hat der Hirte mich gefunden. Jetzt bin ich zum Hirten zurückgekehrt und liebe diesen Hirten. Und das feiern wir, wenn wir das Abendmahl nehmen. Das Abendmahl ist nur für Leute, die diesen Hirten kennen, die feiern, was dieser Hirte für sie getan hat. Das Abendmahl zu nehmen ist ein bewusstes Bekenntnis. Ein Bekenntnis dazu, Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. 2. Korinther 5,21. Du musst nichts mehr leisten. Jesus hat gelitten und geleistet. Wir sind gerecht gemacht geworden. Und wenn wir das Abendmahl heute nehmen, dann nimm es als Bewusstsein, das ist das Siegel, dass ich vor Gott gerecht gemacht geworden bin. Dass ich vor Gott geheilt worden bin. Und es ist auch ein Bekenntnis zu, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Galater 2,20. Das soll auch Ausdruck sein des Abendmahls. Ich gebe mein Leben dir, Jesus, was ich bin und habe. Von Kopf bis Fuß gehöre ich dir, ich diene dir, ich will, dass du mich völlig durchdringst, ich behalte nichts zurück. Und das können wir, weil wir wissen, Gott ist Liebe und es so gut mit uns meint. Weil wir keine Angst davor haben müssen, dass er uns dann nach Alaska schickt oder weiß ich was, jetzt blöd gesagt. Wir wissen, er hat die besten Pläne für unser Leben. Und das feiern wir in dem Abendmahl. Und so ist es mein Wunsch an euch heute Morgen, dass ihr das euch ganz bewusst macht. Was hat Jesus für uns gemacht? Wir rufen uns das in Erinnerung. Und wir feiern das, was er für uns gemacht hat. Wir feiern den Sieg, wir feiern die Heilung, wir feiern, dass wir gerecht sind. Wir feiern, dass wir ein Teil von seiner Familie sind, eine himmlische Heimat haben, ein ewiges Erbe, gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen. Und all dem, was wir gelernt haben im Epheser, hört euch dieses wieder mal an, wenn ihr es vergessen habt. So ein Reichtum. Jetzt möchte ich noch beten für das Abendmahl und dann feiern wir das Abendmahl und dann Peter wird dann den Gottesdienst wieder abschließen. Oh Jesus, ich danke dir wirklich für das, was du für uns alles erworben hast. Ich danke dir für den Schmerz, den du auf dich genommen hast, dass wir all das feiern können. Herr, ich danke dir für dein Blut, das du vergossen hast, für dein Leib, das du zerbrochen lassen hast, für uns, damit wir nicht mehr leiden müssen. damit wir in das himmlische Erbe eintreten können. In den neuen Bund mit dir. Den Bund, den du niemals wirst brechen. Herr, ich danke dir, dass wir so wertgeachtet sind in deinen Augen. Ich danke dir für die Kraft und den Segen, der auf dem Brot und dem Wein oder dem Traubensaft liegt. Herr, ich bitte dich, dass wir das wirklich feiern heute Morgen. Dass es uns ganz bewusst ist, was du wunderbar in unserem Leben gemacht hast. Und dass wir das einnehmen, dort, wo wir noch nicht in dem hineinleben. Herr, lass es du sein wie ein Katalysator, der uns vorwärts treibt. Himmlische Vitamine. Herr, ich danke dir für das Abendmahl. Ich danke dir, dass wir das heute feiern dürfen, gemeinsam. Dich feiern, dich, unser König. Dich, Lamm Gottes, wo jetzt auf dem Thron sitzt. Herr, wir geben dir alle Ehre. Und ich danke dir einfach, Herr, dass du uns Gnade schenkst, dass wir wirklich das bewusst feiern können. Jeden Einzelnen. Ganz bewusst. Dort, wo wir anstehen, Herr, dann nehmen wir das als Medizin, als eben himmlische Vitamine oder was auch immer. Wir halten uns vor Augen, dass du alle Mangel ausfüllst. Uns zu mehr als Überwinder machst. Uns siegreich aus dem irdischen Kampf hervorgehen lässt. Herr, ich danke dir für deine Gnade und Güte. Du bist wunderbar. Und dein wunderbarer Heiliger Geist lebt in uns. Das ist das Allergrößte. Preis und Ehre sei dir. Amen. Also jetzt kann jeder kommen, wir haben das ja so, jeder kann kommen, wenn er bereit ist. Und nehmt das, wie gesagt, wirklich, das ist mir ein Anliegen, nehmt es als Vitaminschub, als göttliche Ausrüstung, als Bekenntnis, für was Jesus alles für dich erworben hat. Kann jeder kommen, wann er bereit ist, das hier nehmen und sich freuen an dem, was Jesus getan hat. Amen.